Nur mal, wenn man Sex hat, heißt ja nicht, dass man guten Sex hat. Also es geht ja durchaus Party haben, zweimal in der Woche Sex. Wenn man sich dazu befragen würde, wie ihnen das gefällt, bekommt man vielleicht eine Antwort, wo man sich wundern würde, dass es zweimal in der Woche zusammen macht.
Heute reden wir über Sex und alles, was in irgendeiner Form mit unserer Sexualität zusammenhängt. Lust, Unlust, Scham und Hemmungen. Wir reden über sexuelle Trends, auf was es darauf ankommt, zum erfüllten Sex zu haben, über Sexismus am Arbeitsplatz und über den verdammt schmalen Grat zwischen Kompliment und sexueller Belästigung. Amelie Böhm kann zu all diesen Themen Auskunft geben wie kaum jemand anders. Sie ist im gesamten deutschsprachigen Raum bekannt aus Radio und Fernsehen und hat ihre Praxis zu Basel. Los einmal, das ist der Podcast von der Basler Zeitung. Ich bin René Häfliger und zusammen mit Raffaella Portmann von der Basler Zeitung bin ich an der Ammerbachstrasse im Glei-Basel, in der Praxis von der Amelie Böhm. Frau Böhm, schön hier und Dankeschön, dass wir hier sein dürfen. Wie steht es denn um die Sexlust der Leute? Werden wir immer wie mehr zu lustlosen Sexmuffeln?
Es gibt Umfragen, die suggerieren das, ja, dass die Leute immer weniger Lust auf Sex haben, immer weniger Kinder machen. Mein Blick ist natürlich ein bisschen verzerrt dadurch, dass zu mir nur die Leute kommen, die keine Lust haben und unzufrieden damit sind. Also all die, die mit ihrer Unlust zufrieden sind oder voller Lust sind, die sehe ich halt nicht.
Wir werden selbstverständlich darüber reden, wie dass man denn die Lust wieder steigern kann, wenn sie dann einmal allenfalls eingeschlafen ist. Aber wo haben Sie sich das ganze Wissen angeeignet? Theorie, Praxis oder wie wird man Sexologin?
Ja, also ist vielleicht eine Mischung, aber hauptsächlich ist es mein Sexologiestudium. Also ich habe erst Psychologie studiert und dann Sexologie. Das ist ein berufsbegleitender Master an der Hochschule Merseburg. Und dort habe ich alles über Sexualität gelernt. Und Sexualität ist ja so ein schöner Punkt, wo sich ganz viele Fachrichtungen vereinigen. Also Biologie, Medizin, rechtliches Wissen, Psychologie, Soziologie. Also ist ein schöner Melting Pot und das alles nimmt man im Studium durch. Man lernt aber auch Sexualberatung zu gehen, also Menschen zu helfen, die ihre Sexualität verändern wollen, wie sie unzufrieden sind.
Und dann kommt ja die ganze Erfahrung dazu, die Sie aufgrund von der Beratungen und den Gesprächen mit den Leuten haben.
Ja, genau.
Raffaella, was ist deine Frage, die dich zum Thema Sex am meisten unter den Nägeln brennt? Jetzt haben wir beide eine halbe Stunde Gelegenheit, alles zu erfragen, was wir schon lange immer einmal haben wollen wissen. Also nutzen wir die Zeit.
Ja, okay. Also ich tue mal ganz sachte einsteigen, weil auch ich habe ein Schamgefühl, das ich zuerst überwinden muss. Und um das soll auch die erste Frage gehen. Und zwar, es ist schon ein ganz typischer Albtraum, dass man im Büro oder in der Schule ist und man träumt, man schaut an sich ab und man ist nackt. Warum schämen wir uns für unseren Körper, Frau Böhm?
Also man schämt sich ja oft, also manche schämen sich so für ihren Körper, aber wenn er nackt ist, besonders. Und das ist, also an sich ist ja ein nackter Körper nicht schamvoll. Das ist ja eigentlich das Natürlichste von der Welt. Aber über unsere menschliche Geschichte hinweg hat sich das so entwickelt, dass wir uns als Gesellschaft darauf geeinigt haben, dass die Norm ist, einen bekleideten Körper zu haben. Und wenn man davon abweicht, also sich nicht bekleidet, dann fällt man erstmal aus der Norm. Und das ist ganz oft ein Moment, wo man sich schämt, also wenn man irgendwie anders ist oder nicht in Anführungszeichen normal. Dazu kommt ja auch noch, dass so ein nackter Körper dann schon sehr intim ist. Also mit Kleidung kann man ja irgendwie noch etwas verstecken, ja, und vielleicht auch noch etwas über sich kommunizieren. Ja, wenn man keine Kleidung anhat, dann ist man ein bisschen verletzlicher, ein bisschen ungeschützter, auch vor einem Blick, vielleicht einem wertenden Blick von anderen Menschen. Und das ist aber ja total spannend, das finde ich immer wieder spannend, wie entspannt wir können nackig sein, wenn wir zum Beispiel in der Sauna sind. Ja, das trifft nicht auf alle Menschen zu, aber viele von uns können in der Sauna mega entspannt nackt sein oder am FKK-Strand, also ein Ort, wo wir uns alle geeinigt haben, ist es okay, nackig zu sein. Und sobald man die Türschwelle von der Sauna übertritt, will man dann aber auch wirklich bekleidet sein. Das macht einen großen Unterschied. Also der Kontext, die Situation macht einen großen Unterschied. Auch wie wir erzogen worden sind, ja, sind diese Ältere nackig, die haben rumgelaufen oder ist das Bag gewesen? wie wir zu unserem eigenen Körper stehen, hätten Einfluss, mögen wir den nicht so, haben wir gute Erfahrungen gemacht, nackig oder nicht so gute. Also all das sind so mögliche Einflussfaktoren, die das beeinflussen, wie sicher oder unsicher wir uns mit unserem nackten Körper fühlen.
Jetzt gibt es ja Leute, die haben sich gar nicht dafür überhaupt ins Sauna zu gehen, weil man sich voll die Blut auszieht. FKK können sie sich schon gar nicht vorstellen, das ist ganz weit weg. Und dann gibt es freizügigere Menschen. Kann man sagen, je mehr Schamgefühl das jemand hat, desto gehemmter ist er auch in seinem Sexverhalten?
Ganz grob wahrscheinlich schon, ja, da gibt es bestimmt Zusammenhang, fällt mir jetzt gerade keine Studie dazu ein. Ich betrachte das immer individuell und es gibt Menschen, also ich habe Menschen in einer Praxis, die sind in Ostdeutschland aufgewachsen, ganz normal mit Freikörperkultur am Strand, fühlen sich in der sexuellen Situation trotzdem gehemmt, weil das ja doch nochmal, das hat ja nicht nur etwas mit dem nackten Körper zu tun, sondern wir zeigen ja noch viel mehr von uns in so einer Situation. Also ich glaube, wenig Schamgefühl in Bezug auf den eigenen Körper sind nicht ein Garant für ein ungehemmtes Sexleben. Aber Schamgefühl müssen auch nicht im Weg stehen von einer schönen Sexualität. Also Scham ist ja, also ich finde Schamgefühle sind ja an sich gar nicht so schlecht. Sie haben es vorher so schön gesagt, hat ja so eine korrigierende Funktion. Also das ist auch so die Hauptfunktion, ja, dass wir uns irgendwie an die Regeln, die wir uns gesellschaftlich irgendwie oder in einer Gruppe geeinigt haben, dass wir uns daran halten. Wir finden es alle sehr unangenehm, wenn wir uns schämen, aber ja, der Körper reagiert so wie auf Stress, aber an sich ist Scham jetzt nicht etwas Schlechtes. Es ist nur schade, wenn es uns im Weg steht von dem, was wir erreichen oder erleben oder machen.
Eben, wie helfen Sie zum Beispiel jetzt so in einem so einem verbohrten Spiesser, dass er ein bisschen seine Schamgefühle kann, ja, abbauen und damit auch ein lustvolles Sexualverhalten hat?
Verbohrte Spiesser kenne ich jetzt so in meiner Praxis nicht, aber okay. Das hat natürlich damit zu tun, dass ich ein Mensch vor mir habe, der sehr vielfältig ist und irgendwie, ja, also individuell. Wir schauen schon an, also wenn wir irgendwas identifizieren, wo ein großes Schamgefühl ist, was im Weg von dem steht, was die Person eigentlich wird erleben oder machen, dann schauen wir uns die an. Wir machen eine Schamreise manchmal, das ist so eine Übung, wo man das anfängt zu integrieren und auch ein bisschen anschaut, was kann denn die Scham noch? Kann sie nur sagen, du machst was falsch? Oder kann sie irgendwie sagen, so bin ich auch, aber nicht nur. Und manchmal hilft das total, dass man die so ein bisschen integriert, dass man sie nicht so ablehnt, sondern dass man sie irgendwie integriert und annimmt als Teil für sich und dass das aber nicht Schicksalsmusik ist. Also nur wenn man in so einer Situation so ist, heißt das nicht, dass es nicht anders kann sein oder dass man in anderen Situationen nicht anders ist. Das ist eine Möglichkeit. Ganz oft ist es aber auch so, dass die Leute allein, dass sie mit mir darüber reden, schon ganz viel Scham überwindet. Also mir erzählen die Leute teilweise Sachen, die haben sie noch nie jemandem erzählt. Ja, und in dem Moment, wo man darüber redet, ist die Scham groß. Und wenn ich dann aber ein bisschen einordne, was sie mir erzählt haben und sie vielleicht erfahren, dass das alles gar nicht so schlimm ist oder dass das absolut innerhalb von der normalen Range ist oder dass sie jetzt überhaupt eine Sprache haben, das beschreiben, dann baut das oft schon ganz viel Scham ab.
Wir haben jetzt gerade schon davon gehabt, dass Schamgefühl natürlich eine erfüllende Sexualität im Weg steht, ein Stück weit, aber kann es nicht auch umgekehrt sogar funktionieren? Also funktioniert Sexualität zwischen zwei Menschen oder mehr oder wie man es auch will, nicht amix auch genau über den Tabubruch oder dass man eben etwas bisschen schambehaftet miteinander teilt und das dann durch das aufregend ist?
Mhm. So die Idee, ich schäme mich, ich habe Puls geht auf, ich schütze es ein bisschen, es wird alles ein bisschen aufregend und dadurch gibt es wie so einen kleinen Funke mehr im Bett. Ja, das gibt es bestimmt auch. Grundsätzlich habe ich das Gefühl, es gibt wie nichts, was es nicht gibt, wie die Sexualität. Das funktioniert bestimmt für einige Personen auch. Mhm. Und es gibt auch Menschen, die im ersten Moment Scham erleben und wenn sie dann plötzlich in den körperlichen Genuss kommen, das dann abbauen und sich dann trotzdem nächstes Mal wieder schämen. Also es ist gar nicht im Weg, wie sie können zu überwinden, zum Beispiel. Aber dass es jetzt einen extra Spark gibt, überlege ich gerade. Vielleicht bei den Menschen, die gern oder es aufregend finden, auch in der Öffentlichkeit sexuelle Handlungen, also im Versteckten, aber potenziell entdeckbar. Vielleicht ist das auch als, aber das geht es, glaube ich, mehr darum, ums entdeckt werden. Mhm. Nicht um den Charme, der dann folgt, sondern um das vielleicht, könnte ich sofort sehen. Aber grundsätzlich denke ich, ja, das meiste ist möglich tatsächlich in der Sexualität.
Jetzt möchte ich nochmal zurückgehen zum Oben-Ohne-Thema, wo wir so ganz gestreift haben. Ich habe da ein paar Gedanken dazu. Also, wenn ich höre zum Beispiel, dass man sagt, Mädchen dürfen nicht ein kürzeres Röckchen in der Schule anhaben, sonst können sich Buben nicht konzentrieren, macht mir das hässig. Umgekehrt, wenn jetzt aber irgendwie jemand einfach in der Stadt irgendwie ein älterer Herr mir gegenüber tritt im String-Tanga und sonst nichts, ist mir das unangenehm. Also wo darf ich als Zweitperson quasi mitbestimmen, wie die anderen mit ihrem Körper umgehen? Oder ist das grundsätzlich doof?
Aus meiner Sicht sind das, glaube ich, zwei unterschiedliche Situationen, die Sie beschreiben. Also im einen wird das Kind, weil es sich auf eine bestimmte Art und Weise kleidet, sexualisiert, also in Verbindung mit Sexualität und Erotik gebracht, was unangebracht ist. Das Kind ist ein Kind und wenn das jemand durch eine sexuelle Linse sieht, dann hat erstmal die Person, die das so sieht, das Problem. Wenn ein Mensch oder ein Mann halb bekleidet umherläuft, entgegen jeglicher sozialer oder gesellschaftlicher Konventionen, löst das natürlich Unwohlsein in uns aus oder bei vielen. Und dann ist die Frage, ist das Unwohlsein wichtiger als die Freiheit von der Person, sich zu kleiden, wie sie will? Und das ist dann eher so ein Gruppenthema. Ja? Wie gehen wir als Gruppe mit so etwas um? Können wir das entspannt sehen und lernt jeder so sein, wie er ist? Oder finden wir es wichtig, dass wir unsere paar Regeln halten, damit wir uns alle wohlfühlen können?
Reden wir über zum Beispiel langjährige Partnerschaften. Oder? Da muss man ja auf der Hut sein, dass Sexleben nicht einschläft. Gehe ich richtig in der Annahme, dass das so ein bisschen das Hauptanliegen ist von Ihrer Kundschaft?
Es sind auf jeden Fall viele Menschen, die in Langzeitbeziehungen sind und die an einen Punkt kommen, wo eine von beiden oder beide unzufrieden sind und das dann zu Konflikt führt. Oft ist es so, dass das schon das ganze Weile so läuft, bevor sie überhaupt zu mir kommen. Entsprechend ist es dann, habe ich gesagt, brauche noch einen Moment, bis wir dann so weit sind, wenn wir auch so viele Ebenen mit ansetzen. Aber ja, das ist natürlich eine große Frage von Menschen. Also es wird uns ja nirgends etwas über Sexualität ernsthaft beibracht. Das machen wir also Trial and Error, probieren wir so aus und finden ein bisschen raus, was uns gefällt und was nicht. Dann sind wir in dieser Beziehung, wir haben eine super Zeit am Anfang, das Begehren ist da und irgendwie flutscht, irgendwie hat man die ganze Zeit Sex und ist super. Dann nach so eineinhalb Jahren typischerweise wird es ein bisschen weniger, rechnet man irgendwie damit. Und dann irgendwann ist aber eine von beiden oder beide richtig unzufrieden. Und nirgends hat man gelernt, was kann man jetzt machen, um den Schwung wieder drin zu bringen. Wie funktioniert Sexualität in Langzeitbeziehungen?
Jetzt bin ich gespannt, Sie sagen es uns
jetzt. Ich gebe leider keinen 3-Punkte-Plan. Aber wenn man allein schon mal weiß, wir müssen uns darum kümmern. Das ist ein Garten, es langt nicht, dass man etwas einpflanzt, das hat uns Spass gemacht. Am Anfang haben wir noch viel gegossen und jetzt vergessen wir zu jäten und zu gießen und wundern uns, dass der Garten abstirbt oder verwildert. So. Also ich glaube, allein der Gedanke, dass man sagt, okay, wir können uns kümmern. Dann ist die Kommunikation ganz wichtig und das ist für viele ja mega schwer, überhaupt miteinander darüber zu reden. Weil die Bedürfnisse können sich verändern. Es kann auch sein, dass was eine Zeit lang Spass gemacht hat, nicht mehr funktioniert, weil der Körper sich vielleicht verändert hat oder man nicht mehr Spass daran hat. Genau, oder nachdem so das Initialbegehren weg ist, dass man irgendwie merkt, oh, irgendwie alles, ich mache lieber Haushalt. Und dann noch Sex, nein, komm, ich tue immer noch bügeln. Oder alles wird wichtiger außer der Sex. Und das kann auch daran liegen, dass der Sex zum Beispiel einfach nicht mehr so toll ist, nicht mehr so erfüllend ist.
Wer ist statistisch mehr betroffen von der Lustlosigkeit, Männer oder Frauen?
Frauen. Zum einen, also die redet auch mehr drüber, oder ja, ist ja eher so ein bisschen weiblich zugeordnet, die lustlose Frau. Frauen wollen ja gar nicht so unbedingt, das Sex ist ja gar nicht so ihres. Das ist so etwas Altes, was noch ein bisschen da ist, aber es ist ja so, dass Lust relativ umgebig beeinflusst ist. Und es gibt einfach ein paar strukturelle Sachen, die dazu führen können, dass Frauen weniger Lust haben. Also wenn sie die ganze Last vom Haushalt trägt oder die ganze mentale Arbeit, das ist ein großer Punkt, an dem ich ganz oft mit der Frau arbeite, dass die Haushaltsbelastung ein bisschen anders aufteilt wird, weil bei zu großer Belastung, bei zu viel Stress stirbt die Lust in der Regel, gesunderweise. Aber es gibt auch Männer, die lustlos sind. Also es gibt jetzt Umfragen oder Studien, die sagen, das sind ungefähr 15% der Männer in westlichen Industrienationen, Tendenz steigend. Und das hat auch damit zu tun, also die Männer sind auch gestresst. Männer haben, also ja, gibt auch da Umgebungsfaktoren, wo nicht helfen, der Lust. Und dann redet sie natürlich oft nicht drüber, weil ein Mann kann und will ja immer. Und wenn ein Mann plötzlich merkt, ich will aber gar nicht, dann kann das ein bisschen eine Krise sein. Dabei steht ihm ja die Lustlosigkeit genauso zu wie einer Frau. Ja, und Scham führt ja in der Regel eher erstmal dazu, dass man sich ein bisschen versteckt. Und je mehr man sich schämt, je weniger man darüber spricht, je größer wird das, das kann eine ganz große Last sein. Und oft träumen sie erst dann, wenn die Erektion nicht mehr funktioniert. Ja, also Männer verknüpfen das meist auch ganz fest mit der Sexualfunktion.
Gibt es denn eine bestimmte Menge Sex, die man haben sollte in einer Beziehung, dass es besonders rund läuft?
Das wird doch so oft gefragt. Und irgendwie scheinen alle meine Klienten und Klientinnen eine Studie gelesen zu haben, dass man in der Schweiz oder dass es im Durchschnitt Schweizer Paar zweimal in der Woche Sex haben. Und dann, wenn die Klienten davon abweichen, dann haben sie das Gefühl, es stimmt nicht mit der Beziehung. Bei dieser Studie ist mir wichtig zu wissen, da machen in der Regel Menschen mit, die sich eh schon für das Thema interessieren, darüber nachdenken oder offen sind, Auskunft zu geben. Und wir neigen dazu, alle für uns Menschen in solche Studien Antworten zu geben, die uns irgendwie gut darstellen.
Zu blöffen.
Vielleicht wird auch ein bisschen blöffen. Ja, ja, also sie wissen ja, dass die Sachen dann
sie angeschaut werden. Sie sind noch nie in einer richtigen Männerrunde gewesen, was dort eins blöfft wird.
Ja, also wir können davon ausgehen, dass dort ein bisschen nicht ganz ehrliche Antworten gegeben werden in der Tendenz. Und dazu kommt, nur wenn man Sex hat, heisst ja nicht, dass man guten Sex hat. Also es gibt ja durchaus Party, haben zweimal in der Woche Sex. Wenn man sie dazu befragen würde, wie ihnen das gefällt, bekommt man vielleicht eine Antwort, wo man sich wundern würde, dass sie es zweimal in der Woche zusammen machen. So, das ist so als Einordnung. Ich finde jetzt so aus meiner Arbeit heraus, das, was sich gut anfühlt für beide, das und das, was die gesunde Häufigkeit ist. Und es gibt Paar, die haben einmal im Monat Sex miteinander und sind mega happy, weil der Sex ist so gut. Die nehmen sich Zeit dafür, die geniessen das miteinander, sind sich einander sicher und das langt. Es gibt Paare, die haben sehr häufig Sex, sind da damit zufrieden. Das Problem ist ja eigentlich immer nur dann, wenn sich eine Person vorstellt, jeden Tag Sex zu haben und die andere Person so alle zwei Monate wollen würde. Dann ist es natürlich etwas, an dem man arbeiten könnte, um das zu überbrücken oder irgendwie einen Weg zu finden, dass, ja, dass das einfacher wird für beide.
Sollte man das eigentlich im Voraus am besten schon abklären? Wie oft stellst du dir vor, Sex zu haben, und wenn das total auseinandergeht, dann hat die Beziehung eh keine Chance?
Oh, das wird. Also man kann alles ausprobieren. Ich glaube, also lieber nicht, glaube ich. Weil das kann sich ja auch verändern. Wenn man eine stressige Zeit hat, wenn Kinder dazukommen, wenn Angehörige gepflegt werden oder so, dann natürlich schrubbt der Körper Libido ein bisschen ab. Oder sie geht erstmal ganz gut schlafen. Und am Anfang hat man vielleicht auch häufiger Sex als später. Also es ist nicht eine Konstante, die zu einem gehört, das Leben lang. Das verändert sich. Und deswegen ist das mit der Kommunikation so wichtig. Also wenn man merkt, Partner, Partnerin will irgendwie gar nicht mehr so oft, sagt öfter mal nein oder ja, man merkt irgendwie, er hat nicht so Lust auf Sex, dass man nachfragt. Ich habe beobachtet, irgendwie habe ich das Gefühl, du hast nicht mehr so Lust auf Sex, liegt es an mir oder was liegt es? Und dann kann man darüber reden. Wenn man das aber nicht macht, dann wird natürlich der Raum für Interpretation sehr offen.
Sie sprechen Kinder an, da kommt man ganz hin, das ist ja oftmals dann, wenn Kinder rum sind, auch eine organisatorische Frage. Jetzt habe ich schon gehört von Bärli, die haben das so gelöst, indem dass sie sich gesagt haben, wir machen immer ab fix, am Dienstag um 6 ist Sex angesagt, wenn die Kleinen gerade irgendwo sind oder was auch immer. Was halten Sie von dieser Taktik?
Also wenn es zum Paar passt, ist das auch etwas, was ich vorschlage. Also da gibt es ja Variationen von. Das kann ja sein, dass man immer den Dienstagabend um 6 sein. Oder das kann einmal im Monat, es gehen Kinder zu den Großeltern und wir haben das Wochenende für uns oder so. Was dazu gehört, ist die Komponente vom Verabreden. Weil dann kann man es organisieren. Das findet Philippa sehr unromantisch erstmal. Man kann sich das überhaupt nicht vorstellen. Weil das auch Also erstmal ist es nicht so spontan, wie sie sich das vorstellen. Und zweitens haben sie das Gefühl, dann müssen sie ja. Wenn man darüber nachdenkt, wie spontan wir miteinander oft Sex haben, dann merkt man, dass es gar nicht so spontan ist in der Regel. Also auch beim Daten, sobald Frau ein Matching der Su A hat ja unterhöchstlich passt zum BH oder der Mann hat sich frisch rasiert, weil er weiß, man trifft sich und vielleicht läuft ja etwas, dann merkt man, so spontan ist das vielleicht ja gar nicht immer gewesen oder ist das gar nicht. Das hilft damit so ein bisschen. Und das Zweite ist, man kann den Druck rausnehmen. Also wenn man sagt, das wäre unser Date und dann schauen wir mal Lust auf Sex haben, aber ein Nein ist in Ordnung und wir können darüber reden, dann nimmt das auch den Druck raus. Und dann kann man das ausprobieren und entweder funktioniert es oder es ist ein absolutes Nein und dann muss man eben weiter schauen. Es gibt nicht so one size fits all in der Regel.
Jetzt haben wir es vor allem von der Menge gehabt, die unterschiedlich sein kann, aber die Interessen können ja auch unterschiedlich sein. Also der eine kann irgendwie ein spezielles Interesse haben. Bis wo ist es normal, Vorliebe, Fetisch und so weiter zu haben? Und ab wo, sagen Sie als Psychologin, das könnte man auf eine andere Art vielleicht mal anschauen, was da dahinter ist?
Ich habe jetzt auch eine spontane Idee, wenn ich da ganz schnell dazwischen grätschen darf. Jetzt schauen wir beide an mit grossen Augen. Wir sind schon fast rum mit der Zeit und ich habe auch noch 100 Themen zu diesem Thema. Was halten wir davon, wenn wir jetzt, wie sich das gehört, vor einer halben Stunde das Ganze beschließen und genau in diesem Thema in 2 Wochen weitermachen?
Nein, René, hey. Jetzt kommen wir doch.
Jetzt können wir das auch
nur dann, wo mich wirklich interessiert.
Genau, so machen wir's. Und wir hören uns in 2 Wochen wieder. Und ich bin gespannt auf die Fortsetzung von diesem Gespräch und sage fürs Erste vielen Dank Amelie Böhm und Raffaella Portmann von der Basler Zeitung. Das war «Los einmal», der Podcast von der Basler Zeitung. Jeden zweiten Sonntag immer neu auf baz.ch und überall, wo es Podcasts gibt. Uns hat es gefreut, sind wir dabei gewesen. Kritik, Lob, Anregungen oder Fragen zu «Los einmal» via E-Mail an podcast@baz.ch. Wir freuen uns auf übernächste Woche, wenn wir zum gleichen Thema die Fortsetzung finden. Bis dann allerseits viel Freude, eine gute Zeit und ein erfülltes Sexleben.